Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, was in Coachings häufiger jetzt vorkommt, nämlich das Thema ADHS bei Erwachsenen und was macht das mit der Beziehung.
Als ich das Thema gesehen habe, dass wir das jetzt im Podcast haben, fielen mir auch gleich zwei Leute ein, die sozusagen auf die Folge warten, also mit denen ich schon vorab gesprochen habe, dass wir das Thema irgendwann im Podcast mal aufgreifen werden, weil das halt bei denen auch ein Thema war im Coaching. Und da gebe ich dir recht, das ist vermehrt jetzt so das letzte Jahr, dass wir Paare haben, wo einer von beiden diese Thematik sozusagen mitbringt.
Ja, auch bei Nike kam der Wunsch jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal auf, dass sie das in Coachings erlebt hat und sagte als Feedback, vielleicht machen wir darüber mal eine Podcast-Folge zum Thema ADHS, wie geht man damit um? Das erste Mal hatte ich ein Paar, die das betraf, das ist, glaube ich, 3 Jahre her. Da waren wir noch im alten Büro und haben noch vor Ort Coachings gemacht. Da hatte ich jemanden, der hatte das sehr, sehr ausgeprägt, sehr intensiv und der hat das dann auch erst im Erwachsenenalter erfahren und dann für sich das Gefühl gehabt, juhu, endlich weiß ich, was mit mir los ist, warum ich so bin, wie ich bin. Und an mir ist nichts verkehrt, sondern es gibt eine Ursache und dann konnten die damit ganz anders umgehen, ne? Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge bei den Lebensidealisten. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Und in dieser Folge geht es um das Thema, was kann ich tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin ADHS hat? Wir haben 5 Beziehungstipps für euch, die wir euch mitgeben wollen am Ende der Folge, denn wir merken, dass das verstärkt ein Thema in unseren Coachings ist und daher bestimmt viele von euch betreffen wird. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in.
The future's here, it's right before your eyes. Starten wir mal mit der Begrifflichkeit, ne? Also ADS, ADHS, also ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das H, was dann ja manchmal noch zugefügt ist, steht dann ja für Hyperaktivität. Und das ist häufig halt auch ein Thema, was einer in einer Beziehung dann mitbringt, was vielleicht von Anfang an in der Beziehung ein Thema war, weil derjenige schon wusste, dass er als Kind vielleicht diagnostiziert bekommen hat, dass er diese Erkrankung hat oder das sozusagen unbewusst in der Beziehung immer mit eingeflossen ist als Thematik und das jetzt als Erwachsener diagnostiziert worden ist.
Als gerade als Erwachsener ist er dann immer, dass die Menschen sich freuen, dass sie sich selber anfangen zu verstehen, dass sie merken, da ist jetzt gar nicht so ein großes Problem bei mir, sondern es gibt so eine richtige Ursache, weil viele sich ja dann als anders fühlen, anecken und sich fragen, warum passiert mir das dauernd und warum läuft bei mir alles anders ab, haben vielleicht auch in der Kindheit viele Vorwürfe deswegen gehört, dass sie nicht still sitzen konnten, dass sie nicht sich fokussieren konnten, ne, dass und vielleicht auch mit irgendwelchen Dingen in die Zukunft gerichtet, ne, aus dir wird nichts, wenn du nicht dafür sorgst, dass du jetzt mal vernünftig dich konzentrieren kannst und so weiter. Ständig bist du abgelenkt, ne, und dann haben sie dafür so eine Ursache gefunden. Also ich höre ganz oft von den Erwachsenen, dass das im ersten Schritt sich erleichternd anfühlt, dass da jetzt so eine Diagnose da ist und man weiß, womit hat man es da gerade zu tun, weil viele sich falsch fühlen, ne?
Na klar, man stellt ja auch wahrscheinlich dann vieles in Frage im Vorwege, ne? Also gerade in unserer Gesellschaft, wo vieles ja gerne optimiert wird, ist das für die Person schwierig. Wenn du deinen Tag schwer organisieren kannst, wenn du merkst, du hast Probleme in der Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerin, dass du manche Sachen nicht mitbekommst, ist untergegangen, weil du den Fokus nicht halten konntest. Du bist manchmal ein bisschen vergesslich, weil du den Fokus nicht halten konntest. Also das sind ja alles Sachen, die wollen wir ja eigentlich in unserem Leben gerne optimiert wissen. Und das versuchen häufig ja auch diese Menschen, dass die dann sagen, ich habe auch schon Sachen versucht, aber irgendwie, es klappt nicht. Ich habe das Gefühl, es hat einen anderen Grund. Und dann wirkt es natürlich sehr erleichternd, wenn man dann herausfindet, was steckt da wirklich hinter. Das liegt nicht daran, dass die Person irgendwie sich keine Mühe gibt oder einfach total verplant ist, sondern da steckt was anderes hinter. Und das ist häufig dann ja auch der Moment, wo es dann ja auch für die Partnerin oder den Partner eine Erleichterung wird. Weil dann hat man ja was und kann daran arbeiten. Davor ist es ja nicht greifbar. Dann denkt man so, manche sagen auch, ich habe davor so gefühlt, als ob er mich ärgern will in der Beziehung. Wir haben doch drüber gesprochen und trotzdem geht es nicht in der Umsetzung. Und dann ist man wieder mehr im Wir-Gefühl häufig nach so einer Diagnose.
Ja, da kommen wir jetzt auch schon tief rein in die Folge, wo wir uns die Beziehungsprobleme näher ansehen. Vielleicht nochmal für euch. Wenn ihr diese Folge seht und seid bei YouTube unterwegs, freuen wir uns sehr über Kommentare von euch oder wenn ihr unserem Kanal folgt. Und beim Podcast ist es natürlich ähnlich. Wir können nicht sehen, wer genau unsere Folgen anschaut. Wir können zwar sehen, wie viele Menschen das sind, aber für uns natürlich das beste Feedback, was wir bekommen können, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Bei Apple wie auch bei Spotify kann man Sterne vergeben und das hilft uns natürlich enorm, wenn wir dort von euch eine Bewertung erhalten, sodass wir auch wissen, wie findet ihr unsere Folgen. Ansonsten lasst uns mal hineintauchen ja. In die Beziehungsprobleme, die so entstehen. Und da hast du ja schon eine Komponente genannt, die finde ich auch sehr spannend, nämlich die Metaprogramme, wie sie arbeiten und die Filter, wie sie arbeiten. Denn das ist meiner Ansicht nach das, worauf ADHS sich besonders stark auswirkt, dass wir normalerweise ja uns recht gut fokussieren können auf relativ wenige Dinge, die wir wahrnehmen und sagen, die fokussieren wir, mit diesen Punkten arbeiten wir. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt sehr fokussiert ist auf bestimmte Sinne, dann ist man dort sehr fokussiert und kann zum Beispiel sehr gut zuhören und der andere kann viel besser riechen. Der nächste ist überblicksgeprägt, der schaut sich das große Ganze an. Der andere, der guckt in die Details. Und das sind von vielen 10.000 Reizen pro Sekunde, die wir wahrnehmen, nur so 4 bis 7, die wir aktiv verarbeiten. So, ich habe das Gefühl, immer bei ADHS ist dann dieser Filter offener.
Ja.
Da kommt mehr durch und man hat mehr Streuung. Also während wir in einem Gespräch, wenn wir uns das vorstellen, hier wären ganz viele Menschen um uns herum und es wäre ganz viel Gebrabbel, weil alle durcheinander reden, dann könnten wir beide uns aufeinander fokussieren und ich könnte trotzdem hören, was du sagst und du auch, was ich sage. Und wenn was Gefährliches, potenziell Gefährliches passiert, kann unser Gehirn das rausfiltern. Also wenn da hinten irgendwo mein Name genannt wird, kann ich da ziemlich genau hingucken, wo das passiert, ungefähr auch die Entfernung abschätzen. Manchmal weiß ich sogar, wer das gesagt hat, weil ich meinen Namen höre und es könnte ja potenziell gefährlich sein, dass der gerade meinen Namen nennt. Vielleicht geht er ja auf mich los und dann kann ich das fokussieren. Und ich habe natürlich jetzt selber nicht das Gefühl, wie es ist, ADHS zu haben, aber in meiner Vorstellung geht das zum Beispiel nicht. Oder ich höre zu viel Stimmen und merke, ich höre von dem Bausteine und ich kann dir gar nicht mehr recht zuhören, weil alle um mich herum nehme ich so Bruchstücke wahr und weiß jetzt gar nicht, kann das so gar nicht filtern.
Ja, das hat einer im Coaching bei mir auch mal so beschrieben, dass er sagte, er findet das schwierig, einfach den Kopf auszuschalten, in dem Sinne so auf ein Programm zu schalten, weil man dauerhaft in so einer Überlegung ist. Ne? Ah ja, dann hat man gerade den Fokus auf die Sache, Anne, ich wollte ja noch das machen, ja, das hatte ich auch noch. Und das ist natürlich zum Beispiel, war das jetzt da in der Kommunikation sehr schwierig, weil wenn er ein tiefes Gespräch mit seiner Frau geführt hat, kamen ihm immer wieder Impulse hoch. Du musst noch das machen, das noch. Und ja, und aber irgendwie fühlt sich die Hose komisch an. Ja, die sitzt ganz schön eng heute. Ich wollte mir noch eine andere Hose anziehen. Und er fühlte sich dauerhaft wie auf dem Sprung. Und das konnte ich so ein bisschen nachempfinden, obwohl ich diese Diagnose ja nicht selber habe. Aber dieses Gefühl finde ich, wenn man selber mal in einer Lebenssituation ist und diese innere Unruhe hat, wenn man das aber dauerhaft hat, weil man das Gefühl hat, es kommt als Impuls immer wieder, ist das natürlich etwas, was sehr belastend ist.
Ja, diese Impulse kennt man ja, auch genau. Wenn man kein ADHS hat, dass man vielleicht irgendwie so im Gespräch ist. Und dann schießt so ein Impuls, so ein Gedanke hoch, oh, das darfst du nicht vergessen oder so.
Ja.
Das kennen wir ja auch so, ne, so viel zu tun und ich habe dann ja immer meine App und dann schreibe ich mir es schnell auf, damit ich danach wieder dir besser folgen kann zum Beispiel. Aber das hat man ja natürlich relativ selten, dass das im Gespräch passiert. Jetzt stelle ich mir vor, ist das dann einfach mit ADHS extrem gehäuft. Also diese Gruppe von Menschen, die ich eben beschrieben habe, die hat man sozusagen im Kopf in einer Gruppe von Impulsen, die dauernd reinschießt und immer querschießt und alles Mögliche einfach in die Gedanken schießt, wo man so denkt, wie soll ich dir richtig folgen können? Ne? Und das kann man sich vorstellen, macht eine ganze Menge Probleme in der Beziehung, insbesondere dann, wenn man das nicht weiß.
Genau, und er hat dann die Diagnose bekommen, hat sich dann nach langen Überlegungen dann auch medikamentös eingestellen lassen. Und das war wirklich eine Erleichterung für die Beziehung, weil er konnte nochmal mit seiner Frau eine ganz andere Ebene einnehmen in der Kommunikation, die er sich vorher gar nicht vorstellen hätte können, weil das für ihn irgendwie normal war. Er wusste schon, er eckt damit an, in der Schule, bei Freunden, er war immer der Lustige, der immer spontan war und immer nie so richtig zur Ruhe kam. Aber er fand das andere jetzt auch mal schön. Wir haben das auch im Coaching zum Beispiel gemerkt, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Wir hatten manchmal so Coachings zu späteren Zeiten auch oder ja, auf jeden Fall zu Zeiten, wo er eigentlich die Tablette nehmen müsste. Und dann hatten wir manchmal auch, dass wir dann kurze Pause gemacht haben und er die Tablette genommen hat, obwohl es jetzt nur noch 20 Minuten war, weil er auch gemerkt hat, er hätte sonst schwer den Fokus halten können. Also das Dreiergespräch war dann einfach am gewissen Punkt für ihn nachher anstrengend.
Naja, gerade wenn es dann intensiv wird, um die Beziehung geht, wenn man die Zeitlinie aufarbeitet und dann mal zurückgeht, wann war es mal gut und dann schaut man in der Umgebung, was gab es vielleicht in diesem Jahr für Themen, dann können natürlich auch wieder sehr viele Impulse hochschießen, sehr viele Gedanken, können in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Und während wir schon so oft kommunikative Missverständnisse haben, wenn wir normal, durchschnittlich filtern, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn diese Filter halt viel offener sind, dass es eben deutlich mehr Missverständnisse gibt. Und wenn man das eben nicht weiß, dann entstehen ungute Gefühle.
Klar.
Wenn man das Gefühl hat, vielleicht du bist mir nicht wichtig, weil ich würde ja nicht zuhören. Vielleicht kann ich mir Dinge nicht merken. Ich bin zerstreut, also habe das Gefühl, Mensch, warum kannst du dich nicht auf das konzentrieren, was bei uns wichtig ist? Dann hat das keine Priorität für dich. Also es wird ja schnell gleichgesetzt mit die Beziehung, die Familie hat zu wenig Priorität, ist nicht wichtig genug. Also mangelnde Wertschätzung, mangelnde Anerkennung. Das ist ja häufig was, wo sowas dann schnell reinrutscht.
Was auch häufig war, nicht bei allen, aber als Thema doch in den Coachings häufiger vorkam, war diese Impulsivität. Also auch natürlich durch das Reizoffene, dass da einfach auch mehr Emotionen war, das stärker war und das häufig auch zum Konflikt geführt hat, ne?
Was ich in meinem Coaching damals im ersten noch erlebt hat, waren ganz große Schwierigkeiten beim Zeitmanagement.
Ja, das ist
also auch der
typisch,
konnte sich selber da sehr schwer einschätzen, beziehungsweise die Dinge nicht einhalten, ne? Weil er wollte dann zum Beispiel, der war selbstständig, wollte was in der Buchhaltung machen, aber hat die nicht fertig gekriegt, weil er zwischendurch diverse andere Dinge gemacht hat und die ihn abgelenkt haben. Und dadurch kam er nie mit seinem Zeitmanagement zurecht und sagte, Mensch, ich bin in 3 Stunden zu Hause. Und dann war er in 5 Stunden zu Hause oder in 6 oder in 7, weil er sich in diversen Dingen verloren hat und dann auch so tief, dass er auch gar nicht zwischendurch Bescheid sagen konnte, dass sich das jetzt verschiebt, dass er nicht zum vereinbarten Termin da oder zur vereinbarten Zeit da sein wird, weil er da einfach zu sehr in Dinge dann vertieft war und dann kam das noch und das noch und hier noch eine Mail und hat das noch beantwortet und hat er in seinen Zahlen das gefunden, hat das gemacht und war dann in diverse Dinge verstrickt und die Zeit ist ihm weggerannt und das passierte bei ihm beruflich, privat, in verschiedensten Dingen, wodurch er eigentlich so nie so richtig eine Zeit einhalten konnte.
Jetzt würden natürlich manche Leute sagen, ja, das habe ich auch, ich bin auch ein verplanter Mensch. Aber ich finde schon, da sollte man klar unterscheiden. Und da geht es ja auch nicht um eine Schuldzuweisung. Also, dass man sagt, so die Menschen, die ADHS oder ADS haben, die haben Schuld an all dem, ne? Dass sie so sind, wie sie sind oder dass sie nicht so sind, wie sie sind. Sondern es geht darum, einfach mit den Erkenntnissen zu arbeiten.
Ja, und einfach zu sehen, derjenige macht das nicht aus einer anderen Priorität oder weil er gerade keine Lust hat oder weil ihm was nicht wichtig ist, sondern das funktioniert bei ihm nun mal so. Die Filter sind anders gestellt und das ist eben schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht selber das für sich erlebt. Und das gilt dann, das eben anzunehmen. Das hat überhaupt nichts mit einer bösen Absicht zu tun, mit Prioritäten und so weiter, sondern das ist die Art und Weise, wie bei diesen Menschen im Gehirn die Schaltungen eben funktionieren. Und da müssen jetzt beide schauen, dass sie dann einen guten Weg des Umgangs miteinander finden. Insbesondere dann, wenn es vielleicht auch unstimmig ist, das mit Medikamenten behandeln zu lassen.
Es spiegelt sich halt, ne? Also ich finde, wenn der eine natürlich schlecht organisiert ist, gestresst ist, wenn Frustration da ist, dann ist man als Partner oder als Partner ja auch irgendwann gestresst und frustriert, weil man trägt ja die Emotionen immer mit. Ne, da sind die Kinder vielleicht auch gestresst und frustriert und das, finde ich, macht immer so ein Gesamtkonstrukt dann auch so anstrengend, ne? Wenn man nicht weiß, wo soll man ansetzen, warum ist das so?
Nicht nur im Gesamtkonstrukt, sondern auch für den, der von ADHS betroffen ist. Dadurch, dass der Filter so offen ist und er am Tag so viele verschiedene Eindrücke und Dinge hat, ist er meistens ja auch deutlich schneller ermüdet und hat einfach nicht so viel über den Tag verteilt Energie, weil das in kurzer Zeit sehr schnell verbraucht wird, einfach diese Energie. Und derjenige ist dann meistens häufiger müde, braucht mehr Ruhephasen, mehr Pausen. Auch etwas, was auf Menschen mit Hypersensibilität ja zutrifft, ne? Das ist einfach durch diesen auch da geöffneten Filter viele Emotionen, die auf einen zukommen. Emotionen, die man nicht so abwehren kann, wie das wieder jemand mit einer eher normaleren Sensibilität hat, dass einfach diese Gefühle dann auch sehr überfordernd sind und man einfach deutlich mehr zu verarbeiten hat.
Und das haben wir ja selber bei uns in der Familie auch schon gemerkt, dass wenn eine Person da ist, deren Gefühle viel stärker gefühlt und ausgelebt werden, dass das einfach häufig in unserer Gesellschaft eine Herausforderung ist. Dass alle sozusagen an diesem Projekt dann arbeiten und ja, dass man eine Herausforderung hat, der man sich annehmen darf, aber die einfach auch neue Themen mit sich bringt. Man muss neue Strategien entwickeln, man muss in bestimmten Situationen vielleicht individueller entscheiden, wie man vorgeht. Und das bedarf, finde ich, auch immer ganz viel Übung einfach. Das kann nicht von Anfang an klappen, sondern das dauert manchmal.
Ja, und die Themen, die es mit sich bringt, die wirken natürlich sich auf die Beziehung aus und haben bestimmte Folgen, die natürlich auch je nach Grad vielleicht unterschiedlich sind. Wie stark spürt man das ADHS? Welche Auswirkungen hat das? Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wirkt das auf die Kommunikation und die Probleme, die viele spüren, wie ein Katalysator, also wie so ein, es wird stärker, es wird einfach verstärkt, intensiviert, weil noch mehr Kommunikationsprobleme entstehen, noch mehr Missverständnisse, die Herausforderungen, die werden einfach nochmal deutlich größer, bis hin, dass eben auch Verzweiflung entsteht, weil man selber es ändern möchte, aber nicht ändern kann. Und die Partnerin oder der Partner ohne ADHS eben auch verzweifelt, weil der oder diejenige sagt, Mensch, so oft haben wir es jetzt schon thematisiert und es wird einfach nicht geändert, bis hin zu Zweifel an der Beziehung dann, ne?
Mhm. Bei dem Partner oder der Partnerin ohne ADHS, und ich finde, das klingt irgendwie ganz komisch zu sagen, ohne ADHS, also...
Ich finde aber auch sozusagen, der normal filtert oder normal ist.
Ja, genau, aber was ist normal?
Was ist normal, ne?
Genau, ich glaube ja, jeder hat einen anderen Filter. Also, das ist, aber wo es jedenfalls kein Thema ist, also keine
sagen
Diagnose.
Sagen wir bei dem, wo kein ADHS diagnostiziert
genau,
wurde.
Genau, sagen wir so. Da sind ja häufig Systemgesetzverletzungen, wenn es darum geht, dass derjenige sich nicht wertgeschätzt fühlt, halt durch die Kommunikation, oder derjenige hat halt kein Verständnis, also trifft halt bei dem anderen auf Unverständnis, dass das eine Verletzung macht.
Naja, und derjenige, bei dem ADHS diagnostiziert wurde, dem geht es wie wahrscheinlich schon sein ganzes Leben. Der fühlt sich unverstanden,
genau,
ist mit Vorwürfen konfrontiert, dem wird unterstellt, dass er die Beziehung nicht ernst nimmt, dass er den Themen keine Priorität einräumt, sich nicht fokussiert, nicht dafür sorgt, dass die Dinge zuverlässig abgearbeitet werden, die anstehen, Termine nicht einhält. Also der bekommt die Vorwürfe, die er vielleicht schon sein ganzes Leben gehört hat, bekommt er jetzt noch von seiner Partnerin oder seinem Partner mitgeteilt und denkt, oh Mann, jetzt passiert mir das hier auch schon wieder.
Ja.
Nicht mal die Frau, der Mann, den ich liebe. Mhm. Auch da passiert der ganze Mist jetzt schon wieder und fühlt sich einfach nur dessen fortgesetzt, was er schon sein ganzes Leben irgendwie erlebt hat, ne?
Ja, da sagte jemand mal im Coaching immer so innerlich dieses, reiß dich doch mal jetzt zusammen. Das muss doch jetzt mal klappen. Wie konntest du jetzt wieder in diese Lage geraten, dass du hier so durcheinander hast? Ne? Wie kann das denn jetzt schwer 19 Uhr sein? Ich habe doch eben auf die Uhr geguckt, da war es noch 5:30 und dann wäre ich ja pünktlich eigentlich zu Hause gewesen. Und dann hat Danny sich auch richtig selber geärgert, gesagt, das ist jetzt doof. Ich weiß, ich fahre nach Hause. Ich habe das wieder nicht gebacken bekommen. Eigentlich hatte ich einen guten Vorsatz und eigentlich sollte ich auch noch meine Hemden aus der Wäscherei abholen. Die Hemden sind da aber immer noch und die Wäscherei hat zu. Und ja, und da war das auch so ein bisschen das Problem, dass er das Gefühl hatte, dass nachher auch die Kinder auch so einen Filter natürlich auf ihn entwickelt haben, auch natürlich anteilig durch die Frau, dass die Frau in diesen vielen Punkten verletzt war, dass die Kinder mal schon gesagt haben, Papa, ja, bist schon wieder verplant, wolltest schon wieder früher bei der Arbeit losfahren, hast den Weg nach Hause nicht gefunden, und ja, wo er sagt, das hat ihn irgendwie als schwaches Glied der Familie so gemacht, ne?
Ja, es macht Selbstzweifel, geringes Selbstwertgefühl, ne, man traut sich selber weniger zu, ne, weil man hört es ja auch dauernd von außen, ne, dass man eben die Dinge nicht vernünftig geregelt bekommt.
Aber es ist natürlich auch schwierig. Seine Frau sagte auch, ich brauche auch ein bisschen Verbindlichkeit. Wenn wir was absprechen, dann ist das wichtig. Sie wollte zum Sport, der fängt 7:00 an. Wenn er 7:00 da ist, geht's nicht auf, ne? Und das ist natürlich die Problematik, dass sie dann auch sich dauerhaft verletzt gefühlt hat, weil die Verbindlichkeit nicht gehalten werden konnte.
Ja, wenn euch dieses Thema betrifft und ihr hört gerade diese Folge oder schaut uns zu und denkt, Mensch, stimmt, das betrifft uns auch. Wir merken, dass das ein Thema in unserer Beziehung ist. Wir haben das eben schon häufiger in Coachings gehabt, haben da gewisse Erfahrungen mit. Und wenn ihr möchtet, meldet euch sehr gerne dann bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Berichtet davon, wie es bei euch aussieht, was eure Themen sind, die in der Beziehung entstehen. Und dann entwickeln wir ganz individuell mit euch entsprechende Strategien, wie ihr auch mit einer ADHS-Diagnose, die einer von euch beiden hat, eine harmonische und glückliche Beziehung führen könnt.
Kommen wir einmal zu den 5 Tipps, die wir uns überlegt haben, wie man die Harmonie in den Alltag etwas zurückbringen kann.
Ja, das erste ist, glaube ich, erst überhaupt mal diese Erkenntnis zu haben und das für sich richtig einzusortieren, sodass man die gemeinsamen Strategien nochmal überlegt und seinen Alltag neu sortiert, Routinen aufbaut und schaut, was ist im Rahmen dessen möglich, dass man beides entsprechend berücksichtigt, denn derjenige mit ADHS-Diagnose, der muss eben, braucht vielleicht mehr Pausen, braucht vielleicht entsprechend mehr Struktur für sich, muss vielleicht überlegen, wie kann ich mich besser disziplinieren. Also hilft es, dass ich mir für manche Themen einen Wecker stelle, um dann auch zu sagen, jetzt muss ich das unterbrechen. Das muss man für sich dann rausfinden, was einfach möglich ist. Das ist, glaube ich, ganz individuell. Aber ich glaube, muss man erstmal für sich selber rausfinden, was steht im Rahmen meiner Möglichkeiten, um auch der Partnerin oder dem Partner gewisse Grenzen zu kommunizieren und zu sagen, pass auf, bis dahin habe ich die Möglichkeit, durch neue Routinen, neue Strategien, durch das, was wir ausprobieren gemeinsam, dass das ein bisschen runterläuft und ich mich mehr dir annähern kann. Aber da ist meine Grenze. Das kann ich einfach nicht versprechen, nicht einhalten. Und dass man dann eben sich auch darauf committet, solche Versprechen nicht mehr abzurufen. Also wenn derjenige das einfach pauschal nicht kann, so eine ganz feste Uhrzeit einzuhalten, wenn das zum Beispiel bei der Arbeit ist, also so einen ganz festen Feierabend um 17 Uhr nicht einhalten kann, dann macht es keinen Sinn, das einzufordern, sondern vielleicht zu sagen, lass uns eine Range nehmen. Das haben wir zum Beispiel auch ganz häufig bei Menschen ohne ADHS-Diagnose, die zum Beispiel selbstständig oder Unternehmer sind und die sagen, ich habe so viel in meinem Alltag, ich kann keine feste Zeit garantieren. Ich kann nicht garantieren, dass ich um Punkt 16 Uhr zu Hause sein kann, weil es kann immer irgendwas bei mir dazwischen kommen. Ich stecke so tief im operativen Geschäft mit drin, ich brauche eine Range. Ich kann sagen, ich werde zwischen 16 und 17 Uhr da sein. Das kann ich irgendwie machen. Ich kann auch sagen, um 17 Uhr schaffe ich definitiv nachher, weil dann sind auch schon alle Mitarbeiter nachher lange weg und die Kunden rufen nicht mehr an oder sowas. Oder 18 Uhr oder 19 Uhr geht definitiv. Irgendeine Zeit wird man wahrscheinlich nennen können, die auf jeden Fall geht. Aber so eine feste Uhrzeit geht vielleicht nicht, die deutlich früher liegt. Und da ist das ja auch schon immer so ein Thema, wo man sagt, dann brauchen wir vielleicht eine Range, damit beide sich wohlfühlen mit so einem Endzeitpunkt. Also was für Strategien gibt es dort? Und sich im Wir-Gefühl dessen annähern.
Aber dafür muss ich erstmal die Bedürfnisse eigentlich wissen, ne? Also ich glaube, der Schritt davor wäre ja nochmal über die Bedürfnisse zu sprechen, was jedem wichtig ist. Vielleicht auch natürlich, jetzt gehen wir noch einen Schritt vor, würde man erstmal Verletzungen auflösen. Und aus den Verletzungen, die man auflöst, entstehen ja wieder Strategien, Bedürfnisse, die man hervorbringen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel das Bedürfnis von einer anderen Person wäre Verbindlichkeit, wäre denn die Strategie zu sagen, okay, wie kann man Verbindlichkeit einhalten? Wie du schon sagst, was würde gehen? Man würde sich so eine Art Gleitzeit dann entwickeln. Aber das ja auch in einer Gleitzeit ist halt ja auch der Anteil von Verbindlichkeit drin, weil ich habe mich ja auf etwas committed.
Und dann würde man auf den verschiedenen Ebenen der Veränderung ja Dinge finden, wo man sagt, das wirkt sich hinderlich auf die Beziehung aus.
Ja.
Was übrigens, was ein ganz normaler Baustein ist, also was nichts mit ADHS zu tun hat, sondern wo man einfach grundsätzlich hingucken kann. Ja. Welche Verhaltensweisen wirken sich belastend auf die Beziehung aus, auf den verschiedenen Ebenen, also Umgebungsebene, Verhalten, Fähigkeiten, Überzeugung, Identität, Sinn, Ziele zum Beispiel. Und dann würde man die so durchgehen, zuordnen, schauen, was wirkt sich belastend aus. Und dann könnte man jetzt in diesem Fall das nochmal unterteilen und sagen, welche Verhaltensweisen, welche belastenden Elemente sind primär durch das ADHS ausgelöst und welche Dinge haben damit eigentlich gar nichts zu tun.
Mhm.
Die kann man schon mal zuerst angehen. Und bei denen, die durch das ADHS primär ausgelöst sind, kann man schauen, in welchem Rahmen hat man da Möglichkeiten. Da kann man bestimmt auch noch was dran verbessern und bestimmt auch noch ein bisschen auf den anderen oder zugehen, dass das die Beziehung weniger belastet. Aber am Ende wird vielleicht was übrig bleiben, wo man einfach sagt, damit werde ich leben müssen. Das wird einfach zu unserer Beziehung so dazugehören.
Ja.
Das muss ich für die Beziehung annehmen können. Und wenn das funktioniert, dass man diese Dinge annimmt und sagt, das gehört einfach dazu, dann kann man damit viel besser leben.
Mhm.
Ja. Das betrifft ja auch, würde ja auch ganz viele andere Dinge betreffen.
Genau, habe ich auch gerade gedacht.
Wenn ich total fasziniert darüber bin, Tennis zu spielen, du hast gar keinen Bock drauf, aber ich sage trotzdem, passt alles, dann kann ich das ja annehmen und sagen, du verzichtest drauf. Wenn du irgendein anderes Thema hättest, irgendwas, was verhindern würde, dass du wandern könntest, weil du hast vielleicht die Gelenke kaputt, hast eine Gelenkerkrankung, würde ich sagen, Mensch, dann ist das stimmig, ich wandere mit Freunden und so weiter, mit Familie, du kannst nicht mitwandern, ja, okay, nehmen wir so an, ist dann da. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo man vielleicht sagt, das nehme ich an, das gehört mit zur Beziehung dazu und dann kann man das einsortieren. Und ich denke, das macht auch nicht mehr so eine starke Verletzung, wenn ich weiß, dass du nicht mit mir wandern gehst, weil du mich nicht magst oder keinen Bock drauf hast, mit mir zu wandern, sondern weil deine Gelenke das nicht können.
Genau.
Und ich sagen kann, ja, hey cool, das hat gar nichts mit mir zu tun, dass du nicht wandern willst, sondern, das ist beim ADHS dann ja genauso, das hat gar nichts mit mir und uns zu tun, dass du die Uhrzeit nicht einhältst, dass du die Aufgaben nicht so erledigst wie gedacht, sondern das liegt einfach daran, dass es in deinen Möglichkeiten gerade nicht so machbar ist.
Und dann, glaube ich, geht man auch mit einem anderen Wir-Gefühl ran, weil man dann das nicht mehr so als persönlichen Angriff sieht, sondern man sagt, okay, jetzt können wir was zusammen entwickeln, jetzt haben wir sozusagen einmal alles auf dem Tisch und können damit arbeiten, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dieses Arbeiten. Also da darf man jetzt ja, was haben wir ja auch gesagt, ne, um Harmonie reinzubringen, sich auch festere Strukturen setzen, die von beiden so ein bisschen beachtet werden. Ne? Wir hatten ja auch gesagt, sowas wie Kommunikationstermine, einen Kommunikationsrahmen finden. Also bei einer, sag ich mal, gestörten Kommunikation zwischen zwei Menschen ist der Rahmen ja noch umso wichtiger, dass man den setzt. Und das hilft ja auch häufig Menschen, die halt noch andere Päckchen mitbringen, wenn man mal klar ausspricht, was können wir tun, welche Ebene können wir einziehen, damit wir merken, unsere Kommunikation verbessert sich.
Ja, da muss man für sich ganz individuell rausfinden, was da passt. Ich meine, wir werden ja so schon häufig von Handys und allen möglichen Ablenkungen gestört.
Ja.
Das ist dann natürlich noch intensiver. Was ist der mögliche Rahmen dafür, dass man die Dinge in der Tiefe bespricht?
Genau.
Also geht das gut zu Hause im Wohnzimmer, die Handys im Flugmodus, was wird noch gebraucht, um Ablenkungen zu reduzieren, schön viel Ruhe? Oder hilft das, in der Natur spazieren zu gehen?
Ja.
Wirkt die beruhigend auf dich, ne? Wenn du sagst, da habe ich so Ruhe? Also was sind so die Möglichkeiten, die man hat, dass man sagt, ich kriege mein System runtergefahren, ich komme möglichst zur Ruhe. Was hilft, um fokussiert zu sein, um diese Gespräche so gut wie möglich zu führen? Aber vielleicht auch zu sagen, es gehört dazu, zwischendurch andere Impulse zu bekommen. So wie wir das committed haben. Ja, ich kriege auch dauernd mal so einen Impuls rein, wo ich denke, oh, da muss ich im Unternehmen noch dran denken, das muss ich noch machen. Und dann ist das ja committed. Ich hole mein Handy raus, mache eine kurze Notiz in die App, weil dann weiß mein Unterbewusstsein, wenn ich am nächsten Tag meinen PC anmache, meine To-Do-App öffne, dann ist dieser Impuls da und nicht mehr weg. Das heißt, ich habe mich daran gewöhnt, diesem Impuls nicht mehr folgen zu müssen, sondern in dem Moment, wo ich ihn notiert habe und damit sicher bin, der ist gespeichert, kann ich ihn loslassen und bin wieder da. Und wenn man das auch committen würde, kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr hilft, das in eine App oder in ein Notizbuch kurz zu schreiben, dieser Impuls, der hochgekommen ist,
ja,
um dem nicht folgen zu müssen, sondern das Unterbewusstsein immer mehr darauf zu trainieren, zu sagen, ich habe jetzt ein fokussiertes Gespräch. Ich versuche mir immer alles wegzuschreiben und nehme mir aber dann nach dem Gespräch Zeit, diese Impulse zu verfolgen.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, das Wichtige fürs Unterbewusstsein, dass da die Sicherheit da ist, das, was ich aufschreibe, das wird danach auch bearbeitet. Das ist nicht nur irgendwo hingeschrieben und wird nicht mehr angeguckt, das wäre ja wie verdrängt,
ja,
sondern es ist eine Stütze und danach werde ich auf jeden Fall diese Dinge bearbeiten. Dann bin ich mir sicher, kann das Unterbewusstsein viele Impulse erstmal loslassen.
Ach, das ist ja auch wieder eine Übungssache. Ich weiß am Anfang, als wir das besprochen hatten, dass du das aufschreibst, war das schon schwer für mich. Also habe ich schon als anstrengend empfunden, weil mir ja auch manchmal so der Impuls kommt, ist komisch, dass der andere mitten im Gespräch, das machst du ja nicht dauerhaft, aber dass du dann mal das Handy rausnimmst und kurz was aufschreibst. Du sagst ja schon, warte mal ganz kurz, ich schreibe mal was auf. Aber es ist ja an sich erstmal vom ersten Gefühl sowas, der andere hört mir nicht zu, nimmt sein Handy raus, ne?
Aber das muss es ja gar nicht sein, weil ganz häufig ist es ja so, dass du etwas sagst, was in mir einen Impuls antriggert.
Ja.
Weil ich denke auch über das von dir Gesagte
nach.
Weil ich
so schlaue Sachen sage einfach, ne?
Absolut.
Und dann kommt ein Impuls nach nächsten, ja, es ist, tut mir leid, ja.
Perfekt, ja.
Ja.
Ich glaube, wir brechen die Folge ab.
Nein, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und das meinte ich so, dass man ja auch an diese Strategien sich gewöhnen muss, ne? Dass man erstmal schaut, wie fühlt sich das am Anfang an, wie läuft das mit der Zeit, dass sich das denn verändert, ne?
Naja, und man dann natürlich individuell schauen muss, funktioniert das?
Na klar.
Für uns funktioniert das jetzt.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass jemand mit ADHS, für den funktioniert das vielleicht gar nicht, weil vielleicht lenkt den das Aufschreiben noch mehr ab. Das muss man eben für sich ganz individuell prüfen, ob das geht oder nicht geht und seinen ganz eigenen Weg finden, wo man sagt, damit komme ich bestmöglich zurecht. Ja. Vielleicht braucht es auch, dass man zum Beispiel, bevor man so ein Gespräch startet, erstmal eine Viertelstunde hat, wo man sich einfach hinsetzt, sozusagen meditiert und alle Impulse kommen lässt, die so da sind und schreibt alles auf. Alles, was Impulsen kommt, lässt man kommen, schreibt die weg und schaut dann, wie, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es dann mit ADHS ist. Vielleicht ist nach einer Viertelstunde kehrt Ruhe ein, wenn man die weggeschrieben hat. Vielleicht auch nicht. Vielleicht je nach Grad von ADHS, natürlich wie intensiv ist das?
Unterschiedlich.
Für mich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass eben nach einer Viertelstunde, 20 Minuten die Impulse weniger werden, aufhören und ich alles notiert habe, was gerade so irgendwie los ist in meinem Leben. Und ich dann weiß, ich kann das später angehen.
Und ich glaube, ganz wichtig bei Gesprächen ist auch immer, wann führt man die? Weil das habe ich auch in den Coachings gemerkt, das ist schon ein Unterschied häufig für die Paare oder den Paten beim Paar war, der die Diagnose hat, dass die Uhrzeit entscheidend war. Also nicht zu weit in den Abend, bei manchen, die konnten das abends gut, aber die waren dann erstmal beim Sport. Ich hatte auch ein paar, die haben dann gesagt, gerne am Mittag, ne, weil da noch eine hohe Energie ist. Also, dass man auch selber nochmal so auf sich schaut und sich selber reflektiert, wann bin ich überhaupt gesprächsbereit?
Was ja im Prinzip für alle Paare auch wieder gilt.
Genau, aber da muss man noch mehr auf sich schauen, glaube ich, ne?
Ich habe auch gerade ein paar im Coaching, beide haben ein Unternehmen und die sind am Abend einfach dann durch, sie haben noch Kinder zusammen, da ist am Abend einfach die Luft raus und die sagen, da haben wir einfach nicht mehr die Energie, tiefgründige Gespräche über unsere Beziehung zu führen.
Ja.
Ich habe die aber immer morgens um 8 im Coaching.
Ja.
Für 2 Stunden dann.
Ja.
Und dann sage ich, Mensch, jetzt haben wir hier Dienstagmorgen um 8 das Coaching für 2 Stunden. Das bekommt ihr ja eingerichtet, ne?
Ja.
Ja, stimmt, das kriegen wir beide eingerichtet. Sind wir ja gerade hier. Sag ich, wie wär's denn, wenn ihr alle 2 Wochen das einfach beibehaltet und dienstags um 8 euer Gespräch führt? Da seid ihr aufgestanden, die Kinder sind zur Schule, ihr seid frisch davor, habt noch nichts in Unternehmen gehabt, haltet bis dahin euer Handy im Flugmodus, guckt keine E-Mails und nichts, dass nicht irgendwie die Gedanken schon sind, oh Gott, in der Firma gibt's schon die und die Probleme zu lösen, sondern dann haltet ihr bis 9 oder 10 euer Handy im Flugmodus, kümmert euch um eure Themen, besprecht das intensiv, fokussiert und erst dann startet ihr durch in euren Unternehmen. Dann habt ihr aber auf jeden Fall das wichtigste Thema schon geklärt, nämlich eure Beziehungsthemen.
Ja, aber das ist natürlich, wenn es beide betrifft. Wenn es jetzt nur einen betrifft, muss der andere ja wieder ein bisschen Rücksicht nehmen, ne?
Na gut, hier können sich das beide einrichten.
Ja.
Wenn es nur den einen betrifft, nimmt der andere Rücksicht. Aber das gehört ja zur Beziehung auch dazu, dass man gemeinsam schaut, wann ist einfach der bestmögliche Rahmen, damit wir unsere Themen besprochen bekommen. Dann auch, eigentlich sind das alles Tipps, die alle betreffen, nur die man hier vielleicht noch viel intensiver durchgehen müsste oder noch viel intensiver forcieren müsste. Also wir brauchen natürlich eine Routine, um Stress abzubauen, ne, um gemeinsam so diese Themen loszuwerden, um die Impulse zu reduzieren.
Ich glaube, wenn man so eine Diagnose ist, da stelle ich mir halt so ein bisschen vor, in einer Beziehung wie so ein Hintergrundprogramm, was läuft. Also einfach eine weitere Herausforderung. Dass man noch stärker ein Wir-Gefühl braucht. Also noch mehr darauf achten muss, dass man sich nicht verliert, dass man nicht zu viele Verletzungen so ansammelt, aus Frustration, aus vielleicht so ein bisschen auch Traurigkeit. Mensch, warum haben wir dieses Thema bei uns? Wie können wir damit umgehen? Und ja, dass beide noch mehr arbeiten müssen, vielleicht damit die Beziehung die diese Herausforderung einfach mitträgt, dann ja auch harmonisch verläuft. Und das kann man, darüber kann man traurig sein, dass, oder sagen, oh, das ist ja doof, dass es bei uns so ist. Man kann aber auch sagen, jede Herausforderung, die in eine Beziehung so reingeht, stärkt ja auch immer das Wir-Gefühl. Und man ja auch eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene vielleicht eine Beziehung dann führen kann, ne? Wenn man sowas schon meistert.
Wobei ja durchaus, finde ich, die Basis dafür, dass es beiden im Wir-Gefühl gut geht, dass auch jeder für sich selber dafür sorgt, dass es einem persönlich gut geht. Und da muss man natürlich schauen, dass wenn man ADHS diagnostiziert bekommen hat, die Auswirkungen davon spürt, dass man eben auch selber genau auf seine Ressourcen achtet und gewisse Limits einfach als gegeben annimmt. Denn während vielleicht jemand, der kein ADHS diagnostiziert bekommen hat, 8 Stunden arbeiten kann und davon vielleicht auf 4 Stunden richtig fokussiert, das ist also die Grenze, die man normalerweise für so einen Tag hat. Wir lesen so 4 Stunden am Tag und das empfinde ich für mich selber auch so, ist eine Zeit, die man sehr fokussiert sein kann, also nicht an einem Stück, sondern insgesamt am Tag, so wie man auch seine endliche Möglichkeit an Entscheidungen pro Tag hat, wie viele Entscheidungen man treffen kann, bis man da ermüdet und einfach sagt, ich will nichts mehr entscheiden müssen. So muss halt jemand, der hypersensibel ist, der ADHS hat, für sich sorgen und sagen, ich kann da einfach weniger schaffen, weil ich einfach viel offener bin von den Filtern her und ich brauche mehr Pausen, brauche mehr Ruhe. Wir haben das bei einer mal eingeführt, die ist hypersensibel, während die meisten Menschen gar kein Journal schreiben, um sich zu reflektieren, gar kein Signaltagebuch. So wie wir empfehlen, das einmal am Tag zu tun und einmal am Tag so ein Signaltagebuch zu führen, ein Erfolgsjournal oder ein Dankbarkeitsjournal zu führen, seine Themen so ein bisschen zu reflektieren. So war das bei Jesus gesagt, man braucht das mindestens 2-mal am Tag. Sie muss mindestens schon zur Mittagszeit einmal den Vormittag reflektieren, Dinge niederschreiben, Impulse runterschreiben, sich sortieren, eine Pause nehmen, eine halbe Stunde schlafen, um sich zu resetten. Weil da ist bei ihr im Leben nach dem halben Tag schon so viel passiert, emotional, wie für andere Menschen an 2-3 Tagen manchmal. Und dann braucht die eine Pause. Dann muss die dafür sorgen, dass ihr gut geht, dass die Ressourcen zurückkehren können. Denn das Wir-Gefühl funktioniert ja nur auch dann gut, wenn beide die Ressourcen haben, die Zündschnur nicht zu kurz ist. Und dann muss derjenige mehr für sich sorgen und eben diese Limits akzeptieren. Während die Kollegen vielleicht noch weiterarbeiten können, muss man selber sich dann eben disziplinieren, eine Pause einführen und dafür sorgen, dass die Ressourcen zurückkehren.
Da sind wir wieder beim Thema Vergleich, ne? Was bringt mir der Vergleich im Leben? Der Nächste hat irgendwas anderes, was eine Herausforderung ist, was er nicht so gut hinbekommt, ne? Also ich finde immer, ein Vergleich ist ja auch immer eine Sache vom Blickwinkel, ne?
Naja, und wenn, dann muss man sich ja in der gleichen Gewichtsklasse vergleichen sozusagen, ne? Also da hast du ja auch nicht einen 75-Kilo-Boxer, der mit einem 110-Kilo-Boxer im Ring steht, sondern da nimmst du auch die gleiche Ebene. Und es wäre eben fatal, wenn man ADHS hat, sich mit jemandem zu vergleichen, der es eben nicht hat auf bestimmten Ebenen, weil das macht eben keinen Sinn, weil der einfach dann die Dinge wegfiltert.
Ja, aber derjenige, der ADHS hat, bringt ja auch wieder neue Fähigkeiten mit. Also Menschen, die ADHS haben, haben ja auch andere Fähigkeiten im positiven Sinne. Wir haben jetzt ja nur über diesen etwas natürlich belastenden Anteil gesprochen. Aber zum Beispiel wird ja auch Kreativität, Empathie und so weiter, ist ja auch etwas, was diese Menschen häufig in einem anderen Sinne haben. Dass die halt auch anders spüren. Und das kann man ja auch als etwas sehen, was man nutzen kann. Und man sagt, das zeichnet die Person auch aus. Ne?
Nur meistens verliert man ja beim Vergleichen.
Na klar.
Und sieht die Dinge, die man selber nicht kann. Und sieht die Dinge, die man selber sehr gut kann, eben deutlich weniger. Deswegen klar, grundsätzlich macht Vergleichen wenig Sinn, aber hier dann umso weniger. Ja, den 4. Punkt haben wir eigentlich schon genannt, ne? Gegenseitiges Verständnis entwickeln, annehmen, was ist. Das haben wir jetzt eigentlich schon so mit drin gehabt. Und den letzten Punkt, den würde ich sagen, müssen wir zukünftig ein bisschen anders aufbereiten. Denn Paartherapie ist natürlich ein guter Tipp, klar. Aber das ist ja sowieso klar, wenn man unsere Folgen hört, dass wir uns freuen, wenn jemand sich bei uns für ein Coaching meldet. Das heißt, wenn man gar nicht zurechtkommt, dann macht es natürlich durchaus Sinn, sich einfach Unterstützung zu holen und mit jemandem gemeinsam die Dinge auszuarbeiten. Jetzt geht ja noch unser Bildschirmschoner an.
Aber ich habe gestern gerade mit meiner Schwester drüber gesprochen, zum Beispiel, dass wie das ist, wenn man selber ja auch Themen hat als Paartherapeut, Paartherapeutin, Coach, Coachin, wie auch immer, dass man sich dann auch jemanden holt, obwohl man die Methodik weiß, wie man vorgehen würde, der einen da unterstützt, weil man ja auch emotional befangen ist. Ne, weil man selber in der Thematik drinsteckt. Und ich finde, das ist auch wieder so was Typisches, wenn man einfach eine bestimmte Herausforderung in der Beziehung hat, die so besonders ist und die vielleicht auch sehr individuell ist. Ne, wo man sagt, okay, das findet man vielleicht auch in der Literatur noch nicht so viel, so individuell, findet sich da nicht wieder, möchte eine individuelle Lösung für sich selbst haben, weil man Problematiken hat, die im Freundeskreis nicht normal sind, weil die die Herausforderung nicht haben. Umso wichtiger finde ich immer dann, dass man auch überlegt, sich da Hilfe zu holen, um ja ein starkes Fundament aufzubauen, für sich gute Lösungen finden kann.
Ja, so fassen wir vielleicht die 5 Punkte nochmal zusammen. Das erste ist so klare Strategien für sich entwickeln, klare Routinen. Das zweite ist eine klare Kommunikation fördern,
genau.
Zu schauen, dass man eine Umgebung auch schafft, einen Rahmen schafft, in dem man sich fokussiert unterhalten kann.
Ja, gemeinsame Aktivitäten planen, zu schauen, der Anteil zwischen Abenteuer und Entspannung, dass der da ist, dass man eine gute Zeit zusammen haben kann, wo ganz klar aber auch alle Bedürfnisse gesehen werden.
Dann ein gegenseitiges Verständnis entwickeln, dass man ein Wir-Gefühl kommt, dass man gewisse Dinge als gegeben annimmt und zu guter Letzt, dass man sich eine Unterstützung sucht in Form eines Coachings, einer Paartherapie, wenn man merkt, dadurch sind schon viele Verletzungen entstanden, ja. Die man gerade nicht mehr so abgebaut bekommt. Da ist immer noch zu viel Wut, zu viel Ärger in einem drin und man möchte das gerne abbauen. Dann kann man sich natürlich zum Beispiel bei uns sehr gerne melden. Ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und weitergebracht und ihr könnt mit den Tipps umgehen und dafür sorgen, dass ihr eure Beziehung auf ein neues Fundament stellt. Wie gesagt, falls ihr Unterstützung möchtet, meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch auf unserer Website. Wir sprechen gemeinsam über eure Themen und eure Herausforderungen und wie wir diese dann lösen können. Da freuen wir uns sehr drauf. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören.